Beten im Willen Gottes verändert dich. Was stellt man sich eigentlich dahinter vor, wenn man von Beten im Willen Gottes redet? Ich weiß nicht, wie oft, aber ich glaube, selber bete ich auch in meinem eigenen Willen oder oft für das, was mich gerade beschäftigt, was mich gerade betrübt oder was mir Freude macht. Aber vielleicht kriegen wir heute mal eine ganz neue Perspektive, was es bedeutet, eigentlich im Willen von Gottes zu beten. Ich bin in Südamerika aufgewachsen, in Chile, als Missionarskind. Und ich dachte eigentlich nie, oder ich habe mir immer gesagt, ich will nicht das werden, was meine Eltern sind. Ich will ein ganz normales Christenleben, wo man ganz normal sonntags in die Gemeinde geht, wo man einfach seine Ruhe hat, keine große Aufregung im Leben. Und ich glaube, da kam so ein bisschen mein eigener Wille rüber. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich verändert hat, dass ich, glaube ich, ein bisschen bewusster angefangen habe zu beten für seinen Willen in meinem Leben und auch in seinem Willen gebetet habe. Aber das ist immer so gefährlich, ne? Wenn man das macht, dann nimmt Gott uns beim Wort und er nimmt sich dann auch diese Freiheit, die wir ihm schenken, um uns zu verändern. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich weiß nicht, ob ich an der Bibelschule gewesen wäre, ob ich jetzt hier stehen würde, wenn ich mich damals von Gott nicht verändern lassen hätte, wenn ich nicht für mein Leben in seinem Willen gebetet hätte. Und ich glaube, es gibt auch nichts Besseres für uns hier auf Erden, als in Gottes Wille zu leben, in Gottes Wille auch zu beten. Allerdings ist es auch nicht einfach. Ich musste auch jetzt letzte Woche bei mir merken, dass ich in einem bestimmten Bereich von meinem Leben, glaube ich, nicht ganz im Wille Gottes gebetet habe oder mich eher nach meinem eigenen Willen gerichtet habe. Und ich glaube, da muss man sich auch wieder Zeit nehmen, neu zu erkennen, okay, was ist denn eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Wie kann ich in Gottes Wille beten? Ja, es war eine herausfordernde Woche, die letzte für mich. Gerade auch dieses Thema, dass auch wenn ihr jetzt gerade dieses Thema wählt für heute, also ich wusste das Thema schon davor, aber jetzt spricht das nochmal ganz neu in meine Situation auch rein. Und vielleicht spricht das ja auch in eure Situation rein. Und wie gesagt, Gott will uns heute beschenken, will auch ganz bestimmt mich heute beschenken mit diesem Gottesdienst und mit der Predigt. Und ja, ich bin gespannt, was Gott heute zu uns sagen wird. Durch Benni, ich würde noch gern für dich beten und dann kannst du gerne nach vorne kommen. Ja, lieber Vater, es ist gut zu wissen, dass du an unserer Seite bist, dass du die Kontrolle über unser Leben hast. Hilf uns zu erkennen, was dein Wille für unser Leben ist, ja. Hilf uns zu erkennen, was du mit unserem Leben vorhast, wie wir in deinem Willen beten können. Gebrauche heute auch Benni, um in deinem Willen zu beten, Herr, dass wir ja durch dein Wort jetzt erkennen können, was du zu uns reden willst heute Morgen, mit was du uns beschenken willst. Öffne unsere Herzen auf dein Reden. Nimm alles, was uns gerade ablenkt, was uns gerade beschäftigt, vielleicht von dieser Woche, und hilf uns jetzt ganz neu wieder auf dich auszurichten, Herr, uns wieder auf das konzentrieren, was du für uns vorbereitet hast, mit dem, was du uns beschenken willst heute Morgen. Wir werden still vor dir und vertrauen, Herr, dass du uns verändern willst und auch uns verändern wirst. Amen.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Es ist schön, hier sein zu dürfen. Und ja, vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin Benjamin Goldmann, ich bin 30 Jahre alt, bin glücklich verheiratet. Wir haben 2 Kinder, genau, und derzeit in der Bibelschule. Ja, und ich habe auch direkt eine Frage an euch. Anmachen vielleicht das. Welche Bibelstelle ist das? Also einfach reinrufen, wer es weiß. Jawohl, genau. Das Vaterunser. Ja, es fängt ja an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Gebet hatte Jesus seinen Jüngern gegeben. Er gab ihnen eine Vorgabe, welche Inhalte in den Gebeten sein sollten. Und wie wir sehen, ist die erste Bitte, dein Reich komme. Und gleich gefolgt von dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sollten auch als erstes eigentlich mit diesen Dingen anfangen, wie Jesus es uns selbst auch lehrte. Aber wie oft fangen wir einfach mit unseren eigenen Anliegen an, wie unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann beten wir oft, oder dann beten wir wie folgender Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg und verstehen nicht, auf welche Art und Weise Gott unsere Gebete erhört. Er betete, ich bat um Stärke, er aber machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen. Er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen könnte. Vielleicht hätte er direkt anfangen sollen, im Willen Gottes zu beten, dass Gottes Wille geschehe. Und somit hätte er vielleicht auch gleich seinen Veränderungsprozess miterleben können oder auch an sich sehen können und nicht vielleicht erst Jahrzehnte später auf sein Leben zurückschauen zu müssen, um letztendlich zu erfahren, wie Gott seine Gebete erhört hat. Denn darum geht es heute. Wie vorhin schon gesagt, beten im Willen Gottes verändert dich. Und die Bibelstelle dazu befindet sich in Habakuk 3, Vers 2. Ich lese noch Vers 1 mit dazu. Gebet Habakuks, des Propheten, nach Schikjonot. Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Dieser Vers ist in einem Gebetspsalm vom Habakuk. Das ganze dritte Kapitel ist ein Psalm. Und dieser Vers in Vers 2 gibt das ganze Thema des ganzen Psalms vor. Und Habakuk betete im Willen Gottes, um sich zu verändern. Und deswegen sollten wir natürlich auch beten, um den Willen Gottes für unser Leben zu erfahren. Aber warum nenne ich es hier Wille Gottes? Habakuk erfährt von Gott sein Handeln mit dem Volk Israel und an sich, welches der Wille Gottes letztendlich auch für sie ist. Habakuk hat vernommen, was Gott angekündigt hat. Aber was hat Gott gesagt? Da müssen wir zum Anfang des Buches zurückgehen. Und das lesen wir in Habakuk 1 in den Versen 2 bis 3. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen? Warum lässt du mich Unheil sehen? Und schaust Mühsal an, und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir, und Streit entsteht, und Hader erhebt sich. Habakuk versteht die Welt nicht mehr. Alles um ihn herum scheint nur noch verkehrte Welt zu sein. Es war so in der Zeit kurz vor der Wegführung nach Babylon. Also Habakuk war auch ein Zeitgenosse Jeremia gewesen, um das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Aber alle haben gottlos gelebt. Ähnliche Zustände, wie es heute eigentlich auch ist. Keiner lebt mehr so, wie Gott es will. Und keiner redet mehr über Gott. Und deswegen redete Habakuk damals mit Gott über die Menschen. Diese Menschen sollten eigentlich Frieden stiften oder das Volk Israel. Aber anstatt das zu tun, kam nur noch Streit hervor. Und Habakuk selbst versteht einfach nicht, wie Gott das alles zulassen kann. Er muss lange zu Gott gerufen haben. Er hat anscheinend anfangs keine Antwort bekommen. Und Gott wollte anscheinend auch nicht eingreifen. Doch dann antwortet Gott ihn im Vers 5. Seht, also Gott spricht jetzt. Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Gott antwortet hier dem Habakuk, schau nicht nur auf dich und auf dein Volk, sondern schau auch mal ein bisschen über den Tellerrand. Ich wirke weltweit, aber ihr würdet es nicht glauben, selbst wenn ich es euch erzählen würde. Gott zeigt hier, dass er die Chaldäer oder auch die Babylonier erweckt und benutzt, um letztendlich das Volk Israel zu richten, die große Schuld mittlerweile vor Gott hatten. Aber auch die Babylonier machten sich dadurch schuldig, denn sie waren ja auch noch gottloser als das Volk Israel. Aber Habakuk versteht nicht, wie Gott das alles macht oder wie Gott das zulassen kann. Und das lesen wir weiter, auch im Buch Habakuk, in 1, 12 bis 13. 13 bis 14. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Also Habakuk kommt dir überhaupt nicht klar. Er denkt sich, Gott, du bist heilig. Du bist zu rein. Wie kann ein heiliger Gott ein sündiges Volk nehmen, um letztendlich seine gerechten Absichten zu vollbringen? Habakuk bringt das nicht für sich überein. Und er sagt auch am Anfang des zweiten Kapitels, sagt er dennoch, ich will warten und will auf Gottes Antwort warten und ich werde sie auch bekommen. Aber er versteht es nicht, aber dennoch will er warten. Und Gott gibt ihm dann auch eine Antwort in einem Trost an die Gerechten. In den berühmten Versen in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Danach folgt ein fünffacher Weheruf an die Babylonier. Sie richten sich gegen Diebstahl, gegen Unmenschlichkeit, gegen Unrecht und Götzendienst und andere Dinge. In den ersten zwei Kapiteln wechseln sich Habakuks Fragen und Gottes Antworten ab. Die erste Frage von Habakuk, warum unternimmt Gott nichts gegen die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in Juda? Gottes Antwort war, ich werde die Babylonier schicken. Habakuks zweite Frage, wie kannst du als heiliger Gott ein sündiges Volk gebrauchen, um deine Absichten zu vollbringen und deine gerechten Absichten zu vollbringen? Gottes Antwort wieder, warte ab, das Gericht kommt ganz gewiss, aber auch für die Babylonier. Und kurz zusammengefasst ist das die Kunde, was Habakuk vernommen hatte. Und was macht das Ganze mit ihm? Er fürchtet sich. Die revidierte Elberfelder und die Luther haben hier, ich habe dein Werk gesehen. Das ist auf der Grundlage der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Die Elberfelder CSV und die Schlachter haben, ich fürchte mich oder ich bin erschrocken. Und das ist auf der Grundlage des hebräischen Urtextes des Alten Testaments. Und wir tun gut daran, uns am hebräischen Text zu verlassen. Denn Habakuk fürchtet sich wirklich vor dem, was er gehört und gesehen hat. Und das nicht nur ein bisschen. Denn am Ende des dritten Kapitels, in den Versen 16a, lesen wir, ich vernahm es und es zitterte mein Leib, bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich. Also die Botschaft geht durch den ganzen Körper. Genauso wie die weichen und aber auch die harten Bestandteile des Körpers, Leib und Knochen. Von oben den Lippen an bis runter zu den Füßen zitterte Habakuk. Also diese Botschaft machte ihn regelrecht Angst und Bange. Er blickt auf das Gericht Gottes, was durch Babylon am eigenen Volk geschieht. Aber er sieht auch das Gericht an Babylon selbst. Aber es kommt noch ein dritter Aspekt hinzu, den wir dann im zweiten Punkt sehen werden. Er hat auch Angst vor der Allgegenwart des Weltrichters. Und das Ganze ist ein Gebet und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Habakuk betete, weil er Gott reden gehört hat. Und wenn wir den Willen Gottes kennen oder erst wie Habakuk darum ringen, um ihn zu erfahren, sollten wir motiviert sein zum Beten. Hier ist ein Bild. Was verbindest du, wenn du hörst, bete, um den Willen Gottes zu erfahren? Denkst du dann, wie du hast ein Labyrinth vor Augen, ich bete und dann weiß ich immer noch nicht so ganz, wo ich hingehen soll oder welche Entscheidung ich treffen soll? Oder ist es eher so wie mit einer Wahrsagekugel? Natürlich würden wir das nicht so sagen, weil wir ja Christen sind und mit Magie nichts am Hut haben. Aber ich bete um den Willen Gottes und warte, bis Gott es mir schriftlich oder bildlich irgendwie mitteilt. So eine Art Wahrsagekugel Gott. Oder betest du im Willen Gottes nach dem Schema offene und geschlossene Türen? Absolut nicht anklopfen an geschlossene Türen, denn das kann nicht der Wille Gottes sein. Nur durch offene Türen gehen und jeglicher Widerstand ist eine geschlossene Tür. Oder du denkst alttestamentlich, wie die Priester, die hatten damals die Steine Urim und Thummim und die haben ihnen damals geholfen, Entscheidungen zu treffen von Problemen oder auch bei Fragen. Habakuk hat den Willen Gottes herausgefunden für sein Leben und das Volk. Wie ist es bei uns? In der Regel bekommen wir nicht solche Visionen. Und deswegen ist oft der Wille Gottes oft eine verwirrende Aussage. Einmal sprechen wir davon, dass alle Dinge nach dem Willen Gottes geschehen. Aber manchmal sprechen wir davon, gehorsam zu sein, um den Willen Gottes zu tun. Und ein anderes Mal sprechen wir davon, den Willen Gottes zu suchen. Also man kann von mindestens drei verschiedenen Bedeutungen des Willen Gottes reden. Das erste ist der Gottes souveräner Wille. Alle Dinge dieser Welt geschehen nach dem Willen Gottes. Dann gibt es den moralischen Willen, also Gottes moralischer Wille, seine Gebote für unser Leben. Beide werden in der Bibel gelehrt. Aber wie sieht es aus mit Gottes individuellen Willen für unser Leben, nach dem wir suchen? Dieser Wille Gottes wirft oft solche Bilder bei mir in den Kopf. Also wie finden wir den individuellen Willen Gottes für unser Leben heraus? Normalfall nicht so, wie es die Bilder zeigen. Natürlich gibt es auch geschlossene und offene Türen. Aber warten wir, bis Gott es uns glasklar zeigt? Aber wenn wir warten, endet es oft im Chaos oder es lässt uns auch sehr passiv werden. Und das nennen wir dann auch noch eine geistliche Haltung. Besser ist eine prinzipielle Ausrichtung. Wie es Jesus selbst auch sagt in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Danach vertraue darauf, dass Gott für deine Bedürfnisse sorgt, bevor du weißt, welche es sind und wohin überhaupt die Reise hingeht. Also die Richtung ist klar. Aber wie bekomme ich jetzt raus, wen ich heiraten soll oder welchen Beruf oder welche Arbeitsstelle ich auswählen soll oder in welche Stadt ich hinziehen soll? Als erstes solltest du in der Bibel forschen. Und natürlich ist uns bewusst, dass wir nicht nach diesem einen Vers schauen, zum Beispiel Benjamin heiratet diese Frau oder Benjamin werde Straßenbauer bei der und der Firma, sondern wir müssen nach Prinzipien schauen. Zum Beispiel, unser Beruf sollte zur Ehre Gottes dienen. Das geht überspitzt gesagt schlechter als Mafiaboss oder Ähnlichem. Genauso haben wir im 1. Timotheus 3, Vers 4 die Verantwortung, der Familie gut vorzustehen. Also wenn du eine Familie hast, musst du deine Familie versorgen können. Also du musst genug Geld verdienen können, damit sie genug zu essen haben und andere Dinge. Wenn du zum Beispiel jemanden heiraten möchtest, Christen sollten Christen heiraten. Und wenn du in eine Stadt umziehst, schau doch erstmal vorher, ob dort eine gute Gemeinde vorhanden ist. Denn du solltest auch um dein geistliches Wohl sorgen. In Sprüche steht, dass wir Rat annehmen sollen. Deswegen sollst du auch weisen Rat suchen. Suche dir von deinen Freunden oder deinen Eltern Rat oder auch von deinen Gemeindemitgliedern. Wie sehen sie deine neue Beziehung, die du eingegangen bist? Oder wo sehen sie bei dir diese Begabung oder Fähigkeiten? Und natürlich darf nicht fehlen, zu beten. Bete um die richtige Herzenshaltung. Wir dürfen nicht vom Stolz geleitet werden, um beispielsweise Ansehen zu erlangen. Wir sollten beten um reine Motive und wir sollten nicht aus Angst heiraten, weil wir Angst haben vor dem Alleinsein oder weil es uns vielleicht finanziell dann ein bisschen besser geht. Genau, das sind Beten um reine Motive. Und letztendlich solltest du auch eine Entscheidung treffen. Sie liebt dich, du liebst sie und wenn alles passt, dann heirate sie. Du kannst genauso Pastor einer Gemeinde werden und kannst dir so mitdienen oder auch andere Dienste in der Gemeinde. Du kannst aber genauso Unternehmer werden und Geld verdienen, um die Gemeinde oder das Reich Gottes damit zu finanzieren. Es gibt Tage, an denen du deinen Beruf liebst und es gibt Tage, an denen du deinen Beruf nicht liebst, wo es nicht so schön ist. Aber wir sollten uns den individuellen Willen Gottes suchen für unser Leben, indem du die Bibel forschst oder erforschst, nach Prinzipien, weisen Rat suchst, betest um reine Motive und letztendlich auch eine Entscheidung triffst. Und wenn du den Willen Gottes für dein Leben in Erfahrung gebracht hast, ist es wichtig, dass du den Willen auch anerkennst im Gebet. Deswegen erkenne den Willen Gottes im Gebet an, im zweiten Teil des Verses. Habakuk hat nicht nur erfahren, was Gott vorhat mit dem Volk Israel und sich selbst für sich, sondern was mich beeindruckt, er bittet darum, es zu verwirklichen. Das, was er erfahren hat, war alles andere als positiv für sich und auch das Volk. Und hier steht das Wort, oder steht, belebe dein Werk. Es ist nicht bloß ein Wiederbeleben oder ein am Leben erhalten, sondern es ist ein direkt ins Leben rufen. Denn in Hiob 33,4 sagt Elihu, dass wir durch den Geist Gottes oder durch den Atem Gottes belebt wurden, also erschaffen aus dem Nichts. Habakuk bittet hier förmlich, dass Gott sein Werk anfängt. Und das doch bald. Denn Habakuk wusste auch, dass es sich noch ein bisschen hinziehen würde. Denn in Habakuk 2, Vers 3 lesen wir, denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Gott sagt hier, es wird sich zum Ende hin erfüllen. Habakuk sagt aber, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Also Habakuk fleht hier auch Gott an, dass es nicht allzu lang hinauszögert. Und das ist auch verständlich, weil um ihn herum nur noch Gottlosigkeit ist in ganz Israel, wie wir am Anfang des Buches gelesen hatten. Habakuk hat ja zu Gott geschrien, er solle eingreifen, denn nur noch Gewalttaten und Unheil sind um ihn. Aber er weiß auch, dass das Gericht der Babylonier auf sie zukommt. Aber dennoch sagt er, Herr, dein Wille geschehe. Das ist beeindruckend. Habakuk stimmt dem zu, was Gott vorhat. Und das wird erstmal keine rosigen Zeiten bringen. Habakuk war nicht von Anfang an damit einverstanden. Anfangs hatte er nicht mal verstanden, wie ein heiliger Gott ein sündiges Volk gebrauchen kann, um seine gerechten Absichten zu vollbringen. Es ist ihnen alles andere als leicht gefallen. Gott hat hier nicht die Situation verbessert. Nein, Gott hat hier Habakuk verändert. Und Habakuk betete im Willen Gottes. Was genau würde auf ihn und auf das Volk Israel zukommen? Wir hatten das eben schon mal in 1,5 gesehen, dass das Werk Gottes oder was Gott vorhat, durch die Chaldäer, dass sie Juda überrennen und einnehmen werden. Und das ist letztendlich das Gericht über die Gottlosigkeit von Juda. Aber das ist nur der erste Teil des Gerichts. Weiter geht es mit den Chaldäern oder den Babyloniern, die sich ja selber so stark versündigen und sie werden letztendlich dann auch gerichtet werden. Das lesen wir im zweiten Kapitel, im fünffachen Weheruf, was ich vorhin schon mal kurz zusammengefasst habe. Aber danach beschreibt er auch ein Gericht, das an die ganze Menschheit gerichtet ist. Die Menschheit, die sich am Ende gegen Israel wendet, am Ende der Zeiten. Und dies beschreibt Habakuk prophetisch im Verlauf des ganzen Psalms, also des dritten Kapitels, in den Versen 3 bis 15. Ich lese ein paar Ausschnitte daraus vor. Gott kommt vom Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran, Sela. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus, seinen Füßen nach. Unter Trübsal sah ich die Zelte Kuschans, es zitterten die Zeltbehänge des Landes Midian. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn stampfst du die Nationen. Du durchbohrtest mit seinen eigenen Spießen die Häupter seiner Scharen, die heranstürmen, um mich zu zerstreuen, deren Frohlocken war, den Elenden im Verborgenen zu verschlingen. Einige Ausleger meinen hier, dass es nur ein Nachsinn früherer Taten Gottes sind, wo Gott dem Mose begegnet auf dem Berg Sinai und dem Auszug aus Ägypten. Und hier wird der Sinai mit dem Gebirge Paran gleichgesetzt. Aber das kann nicht sein, weil diese hebräische Zeitform sich hier eindeutig auf die Zukunft bezieht und nicht auf die Vergangenheit. Also Gott kommt hier auch vom Teman her. Natürlich finden sich in all den Versen auch ähnliche lyrische Formen, die sich ähneln mit dem Auszug aus Ägypten, aber Habakuk lehnt sich dann nur an diese Bilder an. Aber er beschreibt eine zukünftige Erlösung für das Volk. Also Habakuk bekommt hier die ganze Bandbreite der zukünftigen Gerichte vor Augen gemalt. Das an Israel, das an Babylon und das Endgericht, wenn Jesus wiederkommt. Und er erkennt diesen Willen Gottes an. Und es war hart für ihn. Und er fürchtete sich. Und dennoch sagt er, dein Wille geschehe. Die Umstände haben sich nicht verändert. Nein, sie sind sogar oder werden noch schlimmer werden. Aber Habakuk wurde hier verändert und steht im Einklang mit dem Willen Gottes. Was heißt es, den Willen Gottes im Gebet anzunehmen? Jesus selbst war uns ein gutes Vorbild. In den berühmten Versen in Lukas 22, Vers 42 heißt es: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wie die meisten von euch wissen, war hier Jesus kurz vor seiner Gefangennahme und vor seiner Kreuzigung. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und es war auch alles andere als leicht, diesen Weg zu gehen, der vor ihm lag. Er betete um Veränderung. Und das darf man. Er wollte aber auch den Willen Gottes geschehen lassen. Auch hier hat sich die Situation nicht verändert, sondern Jesus änderte sich und fügte sich dem Willen seines Vaters. Das Anerkennen des Willen Gottes geht über die eigenen Bedürfnisse hinaus. Der Autor Henry Noon schreibt über Beten, was gut ist, Und das kann man auch gleichsetzen mit dem Anerkennen des Willen Gottes. Ich lese vor. Beten, das Anerkennen des Willen Gottes, heißt, eine falsche Sicherheit aufzugeben und nicht länger nach Argumenten zu schauen, die dich beschützen, wenn du in die Ecke gedrängt wirst. Nicht länger deine Hoffnung auf ein paar schöne Momente zu setzen, die dir dein Leben bieten könnte. Beten oder auch das Anerkennen des Willen Gottes heißt, von Gott nicht mehr die beschränkte Geisteskraft zu erwarten, die du in dir selbst entdeckt hast. All dies übersteigt unsere eigenen Fähigkeiten und geht über unsere menschliche Natur. Gerade dann, wenn unsere eigenen Bedürfnisse was anderes sagen, als wie der Wille Gottes es will. Also wie sieht es bei uns aus? Beispielsweise bei unserer Ausrichtung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Du und ich, wir leben wahrscheinlich in einem frommen Umfeld, gehen in die Gemeinde, in Bibelstunden und Jugendstunden und denken gar nicht mehr darüber nach, warum wir das machen. Es gehört halt somit dazu. Aber meine Interessen sind das nicht gerade. Oder vielleicht hast du auch einen ungläubigen Partner zurzeit und weißt selber, dass es nicht der Wille Gottes ist. Aber du sagst, ja, meine Gefühle sagen mir was anderes. Vielleicht machst du auch eine schwere Phase durch oder hast mit Krankheit zu kämpfen und verstehst nicht, wieso Gott das zulassen kann oder will. Oder vielleicht denkst du dir auch gerade, ja, mein Ehemann oder Ehefrau, die ist so anders als ich. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes gewesen sein kann, sie zu heiraten. Ich glaube, mit all den verschiedenen Problemen müssen wir vor Gott treten. Klar, wir müssen seinen Willen anerkennen und ihn nicht nur wissen. Wir müssen im Gebet darum ringen, seinen Willen geschehen zu lassen für unser Leben. Und ja, nehmt ihr heute Abend Zeit oder vielleicht auch dann kurz vor dem Abendmahl. Ja, oder wo dein Leben nicht übereinstimmt mit dem Willen Gottes. Und rede mit Gott darüber. Rede ehrlich oder sei ehrlich, denn Gott kennt dein Herz. Und er wird dich verändern, indem du ihm zustimmst. Und das ist alles andere als einfach. Und es ist oft mit einem Kampf verbunden. Es bedarf Übung. Es ist beim ersten Mal meistens noch nicht getan. Und wir können unsere Gefühle und Bedürfnisse auch nicht so einfach ausschalten. Aber wir müssen anfangen, den Kampf zu kämpfen. Und wir müssen Gott bitten um seine Hilfe. Deswegen bitte Gott um sein gnädiges Bewahren auf seinen Wegen. Habakuk will, dass Gott sein Gericht vollzieht. Er weiß, dass es nicht leicht wird. Und deswegen bittet Habakuk, wenn Gott sein Gericht vollzieht, dass er doch an seine Barmherzigkeit denken soll. Es reicht ihm nicht nur zu sagen, vollbringe dein Gericht, ich stehe hier wie ein Mann, solange ich kann. Nein, auch Habakuk weiß, wenn Gott richtet, wird keiner mehr stehen bleiben. Auch kein Habakuk mehr. Und auch hier hält er Fürbitte für sein Volk natürlich. Aber trotz Gericht, welches Gott bewirkt, weiß er auch, eigentlich in Habakuk 1, Vers 12, nicht 2, Vers 12, heißt es, bist du nicht von alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du es gesetzt und, o Fels, zur Züchtigung es bestellt. Habakuk wusste, dass es nicht das Ende von Israel war. Habakuk war auch ein Zeitgenosse Jeremias. Und beide wussten, dass Gott sein Volk noch liebt. Jeremia hat auch das Gericht selbst miterlebt, was durch die Babylonier kam. Aber auch er wusste, Gottes Erbarmen hat nicht aufgehört mit Israel. Und das können wir auch lesen in Klagelieder 3, 22 bis 23. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Aber auch Habakuk wusste, dass er am Tage der Drangsal, die auf ihn zukam, dass er ruhen wird. Das sagt er selber im 3. Kapitel. Und voller Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit schließt er diesen Gebetspsalm in die Versen 18 und 19. Ich aber, ich will den Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Die Kraft, die Gott ihm gab, wird uns hier mit einem Hirsch vor die Augen gemalt. Oder in einem Bild von einem Hirsch. Hirsche sind nicht stark genug, um sich gegen Raubtiere verteidigen zu können. Aber wenn sie eine Bedrohung wittern, tragen ihre kräftigen Beine sie pfeilschnell in die Höhen, auf die Gipfel und die Höhen in Sicherheit. Hirsche können sich sicheren Trittes auf steilen und glatten Graden bewegen und müssen keine Angst haben, dass ein wildes Tier ihr Leben auslöscht. Also wie ein Hirsch war es Habakuk möglich, auf den Höhen einherzuschreiten. Das heißt, oder ein Satz, der aussagen soll, dass Habakuks Leben siegreich verlief und er ließ sich nicht von seinen Umständen bestimmen. Deswegen bitte Gott um sein gnädiges Bewahren und vertraue auf seine Treue. Von den Worten aus Jeremia, was wir vorhin gelesen haben, groß ist deine Treue, dichtete Thomas Kissholm, bleibend ist deine Treue. Die erste und die letzte Strophe lauten wie folgt. Bleibend ist deine Treue, o Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten, an deiner Gnade es niemals gebricht. Frieden und ewiges Heil, Freude, die Fülle fließt allen Menschen vom Kreuz her zu. Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder, führet im Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Wie schaut es gerade bei dir aus? Plagen dich deine Umstände? Oder wirst du erdrückt von Lasten? Du weißt es nicht mehr, wie es weitergehen soll, gerade in deinem Leben, was die Zukunft bringt oder auch finanziell. Vielleicht hast du auch gesundheitlich zu kämpfen. Ich muss dich enttäuschen, ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht ist es Gottes Wille für dich. Aber nicht, damit du verzweifelst, sondern damit du zu Gott kommst. Vielleicht sagst du jetzt, ja, habe ich schon oft getan und dennoch hat sich nichts geändert. Ja, vielleicht will Gott die Umstände nicht ändern, sondern er will dich ändern. Er will dich durch diese Umstände begleiten und bewahren. Bitte Gott doch mal darum, dass er dich bewahrt in diesen Dingen. Es hört sich unglaublich einfach an, aber es ist wirklich sehr schwer, das praktisch in unser Leben so zu machen. Du darfst aber auch Angst haben. Genauso darfst du auch nicht verstehen, wie Gott so handelt, wie er vielleicht Dinge in dein Leben zulässt. Es passt vielleicht nicht mit deinem Gottesbild zusammen. Aber vielleicht will auch gerade Gott dieses Bild verändern. Vielleicht, oder wenn du schon für Dinge gebetet hast oder schon ein paar Mal gebetet hast und sie sich nicht verändern, dann versuch es doch mal als Willen Gottes anzunehmen und lest dir Habakuk durch. Ich habe es in der stillen Zeit sehr genossen. Ich bin von Habakuk begeistert und ich bin auf den Vers, den ich heute predigen darf, stehen geblieben. Ich war überwältigt von diesem Vers. Aber genau, lest dir mal Habakuk durch, wenn es dir wirklich gerade sehr schwer geht und schlecht geht. Das sind nur 3 Kapitel. Genau. Ja, und Habakuk wollte, dass der Wille Gottes geschieht. Und er wusste, dass Gott ihm hilft und dass er ihm sicheren Tritt gibt auf unwegsames Gelände. Und ich bin mir sicher, das will er auch bei dir tun. Beten im Willen Gottes verändert dich. Aber dazu musst du erst einmal beten, um den Willen Gottes überhaupt in dein Leben zu erfahren. Du erfährst den Willen Gottes, indem du in der Bibel forschst nach Prinzipien, wie zum Beispiel bei der Auswahl eines Berufes. Du solltest zum Beispiel deine Familie versorgen können. Du solltest dir weisen Rat von deinen Eltern suchen, wie sie die Sache sehen. Wir sollten beten um die richtige Herzenshaltung bei deiner Entscheidung. Danach solltest du aber auch eine Entscheidung treffen. Wenn alles passt, dann heirate. Du sollst den Willen Gottes auch anerkennen im Gebet. Schau in dein Leben und erkenne, wo du vielleicht im Willen Gottes nicht so lebst, wie du leben solltest. Und auch wenn deine Gefühle dagegen sind, gegen den Willen Gottes, nimm dir heute Abend Zeit und bring es vor Gott und sei ehrlich vor ihm und ringe mit ihm, bis du seinen Willen anerkennst. Bitte Gott auch um sein gnädiges Bewahren auf seinen Wegen. Wenn du gerade nicht mehr weißt, wie es weitergeht und dir die Umstände über den Kopf wachsen, dann lies Habakuk durch. Lass dich ermutigen. Seine Umstände waren alles andere als gut und sie waren wirklich nicht die besten. Aber Gott gab ihnen festen Tritt und das wird er auch dir geben wollen. Und bete für sein gnädiges Bewahren und vertraue darauf.